Wenn ich weiß, wie meine Händlerstrukturen sind, wie die Bedarfsstrukturen sind, wenn ich weiß, wie die Strukturen auf der Endkundenebene sind, dann kann ich anfangen, saubere Konzepte zu entwickeln. Dann kann ich entscheiden, welche Vertriebskanäle für welche Segmente relevant sind. Dann kann ich entscheiden, welche Services, welche Beratungselemente auch, ob digital oder vielleicht auch analog, welche dort relevant sind.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Maileen Schmelter war bei uns Geschäftsführerin unserer Digitalberatung ECC Next. Mit Maileen habe ich über den B2B-Handel im Polykrisenmodus diskutiert und wie ECC Next helfen kann, erfolgreich durch diese unruhigen Zeiten zu kommen. Und abschließend hat mir Maileen noch verraten, ob in 5 Jahren die Digitalberatung ausschließlich durch KI-Agenten erfolgt. Und dass KI Chance und Risiko zugleich sein kann. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in den eigenen Räumen begrüßen darf. Hallo, liebe Maileen. Maileen Schmelter ist bei uns Geschäftsführerin unserer Tochter ECC Next. Hallo, grüße dich.
Hallo Kai, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über den sehr kurzen Anreiseweg.
Ja, ich kann sagen, wir sind hier 2 Etagen, haben wir gemeinsam dann noch bewältigen können in unser kleines Aufnahmestudio dann hier hinein. Aber für die vielen da draußen, die dich noch nicht so gut kennen wie ich, Maileen, was sollte man über dich wissen, bevor wir dann gleich in Medias Res gehen mit ganz vielen, ganz spannenden Themen?
Ja, was soll man über mich wissen oder was sollte man über mich wissen? Also ich habe tatsächlich mal kurz nachgeschaut. Ich bin im 10. Jahr in der IFA Köln-Gruppe und bin ja damals gestartet im Bereich Customer Insights und habe ja das ganze B2B-Thema auf- und ausgebaut. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, damals, als ich zu IFA Köln gekommen bin, dass es ja vor allen Dingen auch darum ging, um meinen Hintergrund. Ich war nämlich vorher 6 Jahre in der Strategieberatung, habe sehr, sehr viele Projekte gemacht mit dem Fokus im Bereich Vertrieb und Marketing. Habe damals ja ein sehr breites Portfolio an Branchen in diesen 6 Jahren betreut. Baubranche relativ viel, Maschinenanlagebau, aber auch IT, Versicherung. Also wirklich breit und recht heterogen. Und dann bin ich vor knapp 10 Jahren dann mit dem Fokus im Handel gestartet und habe mich dem ganzen Thema Herstellerproblematik angenommen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und das ist dann gemündet vor jetzt doch auch über 3 Jahren in der Ausgründung von ECC Next, unserem Digitalberatungsunit, wie ich es immer ganz gerne nenne, wo ich mit meiner Kollegin, der Saskia Roch, zusammen ja das ganze Thema auf- und ausbauen durfte, nämlich wieder mehr in Beratung. IFA Köln ist ja immer eher so der Daten- und Marktversteher und wir haben uns ja jetzt darauf fokussiert, diese ganzen Daten und Ideen, Konzepte und Strategien wirklich auch in die Umsetzung zu bringen. Hauptsächlich tatsächlich eher bei Herstellern, aber natürlich immer mit dem Fokus auf den Großhandel und die Handelsstufe.
Ja, natürlich verlinken wir hier auch in den Shownotes auf das tolle Gespräch auch mit der Saskia, die ja zum Start von ECC Next vor ungefähr 3 Jahren hier bei uns an der Handelbar war. Und du hast, Maileen, so kenne ich dich ja auch schon, viele Themen so schon mal ein bisschen angerissen in deinem Statement. Aber zunächst nochmal zu dir persönlich. Jetzt bist du ja von der Beratung über jetzt IFA Köln Forschung wieder in der Beratung. Wann hast du dich denn zuletzt selber mal beraten lassen?
Ich habe noch überlegt, ob privat oder beruflich. Das sind ja dann doch auch nochmal ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Privat ist mir auf Anhieb nichts eingefallen aus der Vergangenheit, sondern eher in der Zukunft. Es geht für mich nach 5 Jahren mal wieder in den Skiurlaub. Ich brauche eine neue Skibrille, einen neuen Skihelm. Da werde ich mich auf jeden Fall beraten lassen, ganz eindeutig. Aber im beruflichen Kontext ja tatsächlich sogar die ersten 2,5 Jahre bei ECC Next. Wir haben uns da ja tatsächlich zum Start unseres kleinen Spin-offs einen Experten auch nochmal aus dem Bereich Vertrieb gegönnt, um halt eben ja tatsächlich auch als Start-up hier, ich sag mal, Anfängerfehler durchaus zu vermeiden. Und das war eine wirklich sehr, sehr spannende Erfahrung, da auch nochmal jemanden mit einem ganz anderen Background als den ich mitbringe, zu haben. Und ja, das war in der Tat so das letzte Mal, wo so im beruflichen Kontext das Thema wirklich Beratung bei mir aufgekommen ist.
Also an der Stelle dürfen wir den Dietmar Hagenhorn, glaube ich, auch ganz herzlich grüßen und danken für seinen Rat, den er uns gegeben hat, den dir gegeben hat, aber uns eben auch als Organisation waren, glaube ich, da wirklich dann auch sehr, sehr hilfreich. Und das ist ja in der Tat ja auch so ein klassischer Fall, den wir uns, glaube ich, auch mit Next erhoffen, dass wir dann eben dann zu Rate gezogen werden, wo einfach der interne Sachverstand nicht mehr ausreicht, das vorhanden, wenn das Know-how in der Organisation dann so nicht da ist, bei den vielen Herausforderungen, die wir ja da draußen sehen. Und da sind wir auch schon im Rückblick so ein bisschen, aber ein bisschen in die Gegenwart ja dann auch angekommen. Wir haben ja, ich erinnere mich noch gut an unseren Termin, ja gegründet im Januar 2023 und wir standen da so fröhlich dann vor dem Notariat und haben noch ein schönes Selfie dann gemacht, gemeinsam mit der Saskia. Und was wir ja dann aber in den nächsten Monaten ja dann immer stärker gesehen haben, wie sich der Markt ja dann auch verändert hat, wie dieser Polykrisenmodus ja tatsächlich den B2B-Handel auch erfasst hat, den wir ja von Anfang an hier mit ECC Next ja dann auch im Fokus hatten. Wie schätzt du jetzt den aktuellen Stand? Wir zeichnen ja hier Anfang des Jahres 2026 auf. Optimismus ist vielleicht noch da, vielleicht aber auch nicht. Wie würdest du jetzt die aktuelle Situation im B2B-Handel einschätzen?
Ich glaube, es ist ganz klar, wir stecken in einer Krise. Das lässt sich auch nicht, wie soll ich das sagen, schönreden. Und ich glaube, ich bin, wenn man meine Kollegen oder auch Freunde und Bekannte fragt, ich bin immer eher Realistin mit so einem ganz leichten Hang zum Pessimismus. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass gerade diese Krise für den B2B-Handel ganz viel Erneuerungspotenzial mitbringt. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, im 10. Jahr IFH Köln. Ich habe also seit 10 Jahren eigentlich Vorträge gehalten. Ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind, wo ich letztendlich eigentlich schon vor 10 Jahren dem B2B-Handel gesagt habe, Leute, ihr müsst aufwachen. Da kommt ein riesen Schwall auf uns zu. Das Thema Digitalisierung dürft ihr nicht verpassen. Ihr dürft nicht verpassen, was sich an Kunden, Beschaffern, was dort an Verhaltensveränderungen passiert, auch durch das Thema natürlich Generationswechsel. Und all diese Themen werden halt im Moment letztendlich nochmal ja vervielfacht oder der Impact wird vervielfacht, weil wir natürlich jetzt doch diese Wirtschaftskrise dazu haben. Ja, also ich kann mich noch erinnern, zu Corona-Zeiten haben wir immer vom Brandbeschleuniger gesprochen. Damals war es Corona und jetzt ist es diese Wirtschaftskrise, die letztendlich dafür sorgt, dass der B2B-Handel sowohl auf Händler, aber auch auf großen Teilen im Herstellerkontext zu massiven Problemen führt. Ja, wir haben wirklich schwächelnde Handelsstufen. Wir haben ganz viel Konsolidierung. Wir haben eine hohe Anzahl von Insolvenzen in der Handelsstufe. Auch das lässt sich leider erstmal nicht schönreden. Und wir sehen halt eben auch schon die Auswirkungen auf der Herstellerseite. Wir sehen sehr viele Hersteller, die jetzt halt eben mit dieser Fragestellung oder Problemstellung auf uns zukommen. Unsere Handelsumsätze schwächeln, unsere Handelsstufe schwächelt. Wie können wir dem entgegenwirken? Was tun wir jetzt? Und ich glaube, dass immer noch Digitalisierung sicherlich da eine Antwort drauf ist, aber sie ist sicherlich nicht mehr die einzige. Jetzt muss der Handel, der B2B-Handel, die Handelsstufe, sich eigentlich parallel um die verschiedensten Themen kümmern, um Service, um Vertrauen, um Orientierung wirklich an den Kundenerwartungen. Und das kommt halt jetzt alles gleichzeitig und das auch noch in einer Situation, wo ich sag mal Investitionsbudgets beziehungsweise Spielraum beim Händler ja immer mehr schrumpfen.
Ja, jetzt hast du ja auch schon ganz selbstverständlich hier Hersteller und Händler genannt. Wir fassen ja auch beides unter B2B-Handel hier zusammen, weil natürlich die Hersteller als auch die Großhändler hier Handel betreiben, B2B-Handel betreiben. Trotzdem sind es ja als Zielgruppen vielleicht auch zwei Gruppen. Und lass uns vielleicht bei unserer klassischen Zielgruppe bleiben. Traditionell sind wir im Großhandel doch hier als IFA Köln ja auch schon stark hier verdrahtet und vernetzt. Was sind denn so Themen, mit denen Großhändler jetzt auf euch zukommen und sagen, ja, da brauche ich jetzt mal eine Unterstützung, da brauche ich mal wirklich Hilfestellung, Rat von jemand, der sich damit auskennt.
Was sind so die Hauptprobleme, die der Großhandel da halt im Moment hat? Das eine ist natürlich vor allen Dingen das Thema fehlende digitale Kompetenzen, Ressourcen und Fähigkeiten. Das ist definitiv etwas, was an uns herangetragen wird, wo wir auch unterstützen können, wenn es beispielsweise darum geht, neue digitale Tools zu entwickeln oder auch eine Ausschreibung zu begleiten. Da merken wir immer mehr, dass der Handel da in der Tat einfach die externe Expertise braucht, weil ihm immer noch sehr, sehr viele digitale Kompetenzen fehlen. Darüber hinaus ist aber eigentlich so das Hauptthema die schwindende Relevanz des Handels so in der Customer Journey. Also durchaus die Frage, welche Veränderungen im Beschaffungsverhalten bei meinen Kunden passieren. Ich sage jetzt mal Stichwort Online-Shop, aber auch Marktplatz, Plattformen, Preisvergleich-Themen. Was passiert hier und wie muss ich da eigentlich als Händler drauf reagieren und wie muss ich mich darauf einstellen? Ganz platt, wie kann ich es schaffen, dass ich halt eben keine Kunden verliere, dass ich meinen Umsatz stabilisiere oder gegebenenfalls auch Wachstumspotenziale entwickeln kann? Stichwort Wachstumspotenziale ist dann so, dass das nächste Thema, da ist natürlich vor allen Dingen im Moment das Thema Internationalisierung durchaus etwas, was immer wieder an uns herangetragen wird. Wir sehen schon, der deutsche Markt schwächelt im Moment sehr stark. Das ist in anderen EU-Ländern nicht ganz so ausgeprägt. Das heißt, der Blick über den Tellerrand oder die Grenze Deutschland hinaus ist natürlich dann auch bei vielen Händlern im Moment im Fokus, um halt eben auch hier, ich sag mal ja, Schwankungen in der Deutschland-Nachfrage auszugleichen.
Das Gen-Z-Thema könnte ich mir noch vorstellen. Hier für den Großhandel ist ja wahrscheinlich auch wichtig zu verstehen, was passiert denn eigentlich, wenn die Gen-Z jetzt einen Großteil der Bestellungen bei mir dann auch auslöst oder eben auch nicht mehr bei mir. Ist das auch schon so eine Thematik? Die kennen wir jetzt überwiegend aus dem B2C-Bereich. Ist das auch schon eine Thematik, die da jetzt reinschwappt oder siehst du das noch nicht so bei unseren Kunden?
Also man muss ganz klar sagen, der B2B-Handel ist natürlich noch nicht auf dem gleichen, ich sag mal, Entwicklungsniveau wie der B2C-Handel. Und das liegt auch daran, dass natürlich, ich sag mal, Beschaffungsverhalten, Beschaffungsprozesse, vor allen Dingen auch, ich sag mal, so das Thema Kanalwahl, also digital oder online versus stationär oder auch über den Außendienst, im B2B tatsächlich doch noch eher klassischer funktioniert. Und wir sprechen ja auch sehr oft über das Thema, naja, wie lange ist der stationäre Handel oder auch der Außendienst noch relevant im B2B-Kontext? Und ich kann nur sagen, er wird immer eine Relevanz haben, auch bei jüngeren Beschaffern. Also natürlich, der Generationswechsel sorgt hier natürlich dafür, dass die Customer Journey vor allen Dingen im digitalen Bereich viel stärker startet. Ja, also wir haben gerade, wenn es um das Thema Informationssuche, Produktsuche, Preisrecherche und so weiter geht, natürlich einen ganz klaren Fokus auch im B2C, im B2B mittlerweile auf digitale Touchpoints. Aber wir sehen auch in der klassischen Customer Journey auch von den unter 30-Jährigen, der Außendienstmitarbeiter oder halt eben auch der Ansprechpartner im stationären Handel spielt immer noch eine sehr, sehr relevante Rolle. Geht natürlich vor allen Dingen auch um das Thema Reklamation und Beschwerdemanagement. Das tue ich auch immer noch am liebsten persönlich, das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben natürlich auch das Thema, dass es häufig nicht mehr nur darum geht, ein Produkt zu kaufen, sondern eine Lösung. Im Zweifel sogar auch dabei eine Beratung. Und diese Lösungskompetenz, diese Beratungskompetenz, welches Produkt brauche ich jetzt hier wirklich für diesen Anwendungsfall? Welches Ersatzteil ist das Richtige? Das ist wirklich etwas, was in der Customer Journey immer noch am besten durch den persönlichen Kontakt abgebildet werden kann. Es kann aber auch mal das Telefon oder WhatsApp sein, das nur so am Rande.
Super spannend und auch super vielschichtig. Wahrscheinlich kommt es euch ja dann auch zugute, dass es ja Der Großhandel ist ja ein Stück weit auch so eine unbekannte Größe. Und ich glaube, es gibt auch relativ wenige da draußen, die Großhandel wirklich gut verstehen. Für diejenigen, und das sind ja alle hier draußen, weil wir diesmal auch natürlich wieder nur in Anführungszeichen einen Audiocast haben und keinen Videocast. Mailin hat ganz fleißig hier dann auch genickt. Aber ich wollte auch darauf hinaus, das ist ja bei den Herstellern ja anders. Ich glaube, Hersteller, da haben wir alle so das Gefühl, das verstehen wir grundsätzlich, die kennen wir vielleicht auch. Und die sind ja auch eine ganz wichtige Zielgruppe hier für ECC Next. Jetzt könnte man auf den ersten Blick sagen, ist ja irgendwie komisch, Handel, Hersteller, warum geht ihr auf die Hersteller? Aber so habe ich das auch verstanden. In vielen Fällen geht es ja auch darum, dann für den Hersteller auch den mehrstufigen Vertrieb über den Handel wieder zu optimieren. Wie siehst du das ganz generell? Was ganz anderes Hersteller als Großhandel? Und dann die zweite Frage eben, was bietet ihr da konkret für die Hersteller an?
Also natürlich kann man, ich sag mal, das Geschäftsmodell eines Herstellers nicht mit dem Geschäftsmodell eines Händlers, eines Großhändlers vergleichen. Da haben wir schon ganz, ganz klare Unterschiede, definitiv. Und wir haben auch, ich sag mal, in vielen Branchen unterschiedliche Entwicklungsstände beispielsweise. Also man sieht, dass fast in allen Branchen Hersteller das ganze Thema Digitalisierung schon viel früher angegangen sind, hier teilweise deutlich weiter sind als der ein oder andere Großhändler. Aber ganz grundsätzlich geht es natürlich für beide im Moment darum, die Produkte zu verkaufen, ja, die Produkte an den Mann, an die Frau zu bringen. Und was haben sie gemeinsam? Sie haben natürlich schon gemeinsam die Abhängigkeit vom Endanwender, Endkäufer, sei es gewerblich, sei es privat, wie auch immer. Und die Veränderungen hier sind jetzt natürlich einfach auch durch die Digitalisierung, auch durch KI, ja schon im Moment massivst nochmal im Umbruch. Und letztendlich muss halt eben auch der Hersteller, der vielleicht bisher eher so seinen Blick in Richtung seines, ich sag mal, direkten Abnehmers, nämlich der Handelsstufe geworfen hat, auch der muss sich vermehrt mit den Veränderungen auf der Endkunden- oder Endanwenderebene auseinandersetzen. Und das ist eigentlich so die zentrale Gemeinsamkeit, die beide Akteure im Markt, in der Branche halt eben haben. Und man muss auch ganz klar sagen, die Voraussetzungen, die beide schaffen müssen, um zukunftsfähig zu sein. Zum Beispiel das Thema datenbasierte Entscheidungen. Das sind auch ganz klare Voraussetzungen, die sowohl der Hersteller schaffen muss, wenn sie noch nicht da sind, aber halt eben auch der Händler. Also man sieht da auch einige Gemeinsamkeiten. Und ich persönlich glaube auch, dass wenn Hersteller und Händlerstufe an einigen Stellen besser zusammenarbeiten würden, sich auch hier deutlich größere Hebel entwickeln können.
Glaubst du, dass ja auch so eine Philosophiefrage oft so, dass man sagt, Digitalisierung führt eher zu einer Ausschaltung jetzt im mehrstufigen Vertrieb, eher dazu, dass aus einer Herstellersicht man mehr Zug hin zum Endkunden dann auch entwickelt? Oder ist es vielleicht sogar so, dass man sagt, durch Digitalisierung haben wir ja viel mehr Möglichkeiten, auch gut zusammenzuarbeiten und dann entsprechend den Markt besser auszuschöpfen?
Ich befürchte beides. Ich weiß, das hört sowohl die eine als auch die andere Seite nicht gerne. Aber ich bin da ehrlich gesagt ein Freund von Transparenz und offener Kommunikation. Also die Herstellerebene in den meisten Branchen beschäftigt sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Direktvertrieb. Und das nicht unbedingt mit dem Ziel, von heute auf morgen oder auch tatsächlich schon morgen den Hebel umzustellen, sondern einfach, weil sie es auch in gewisser Weise müssen, wenn es um das Thema Informationen und Know-how zum Endkunden halt eben auch geht, sondern halt eben auch, weil sie sich nicht nur über ihren Vertrieb Gedanken machen müssen, sondern sie müssen ja auch über das Thema Marketing nachdenken. Und wenn wir beim Thema Marketing sind, haben wir natürlich vor allen Dingen das Thema, dass in aktuellen Zeiten, wo ich sag mal, die Customer Journey immer komplexer wird, Themen wie KI und KI-Agenten vor allen Dingen auch das Thema Beschaffung und Shopping übernehmen können, da wird natürlich das Thema Marke noch viel, viel relevanter wieder. Und das ist natürlich erstmal auch ein klassisches Herstellerthema. Und wenn man sich die Customer Journey so anschaut, dann habe ich ja auch als Hersteller ganz viele Möglichkeiten, diese positiv zu beeinflussen im Hinblick auf meinen Absatz. mir ist es als Hersteller ja dann letztendlich auch erstmal egal, ob das Produkt bei mir direkt oder über den Handel bezogen wird. Aber die, ich sag mal, digitalen Marketingmöglichkeiten entlang der gesamten Customer Journey im B2B sind mittlerweile so ausgereift und so gut, dass es eigentlich schon, ich sag mal, ein fataler Fehler wäre, als Hersteller hier nicht einen Fokus drauf zu legen. Und da liegt natürlich der Gedanke nahe, das auch im Vertriebskontext direkt zu tun. Siehe eigene Online-Shops und sowas. Nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, der Handel hat seine Berechtigung. Die Funktionen des Handels, ganz klassisch, muss ich dir ja nicht erzählen, als Handelsexperten, sind auch heute noch relevant. Sei es das Thema Lagerlogistik, sei es das Thema Mengenumverteilung, sei es aber auch das Thema Beratung. All das sind ja Themen und Aspekte, die nicht jeder Hersteller auf dem Niveau des Handels abbilden kann und auch will, beziehungsweise wenn er es können wollen würde, sind natürlich massive Investitionen notwendig. Und da ist halt dann immer die Frage, lohnt sich das? Und da kommen wir jetzt vielleicht so zum Fazit an der Stelle. Aus meiner Perspektive ist es definitiv erstmal ein weiteres zweigleisiges Vorgehen. Der Direktvertrieb wird sicherlich weiterhin auch an Relevanz gewinnen, in der einen Branche mehr als in der anderen. Aber diese Mehrstufigkeit, die wird nicht in den nächsten 5 Jahren komplett ausgeschlossen werden. Einfach, weil sich die Marktbedingungen, die Rahmenbedingungen hier gar nicht so schnell mitentwickeln können.
Du traust dich jetzt schon die 5 Jahre, dann gehen wir zum Abschluss dann sogar auf 10 Jahre ja drauf und gucken mal, ob das dann auch so sein wird. Marlene, jetzt habe ich ja auch mich schon, du hast es so im Nebensatz erwähnt, ja auch schon lange mit dem Großhandel beschäftigt. Ich hatte tatsächlich ja vor vielen Jahren sogar zur Prozessinnovation im Großhandel dann meine Dissertation hier dann auch verfasst. Und da hatte ich den Eindruck, und seitdem hat er sich eher verfestigt, aber vielleicht sagst du jetzt was anderes, dass die Unterschiede zwischen im B2B-Handel, zwischen den einzelnen Branchen, Kategorien noch größer sind als im B2C-Handel und dass man sich dann noch schwerer tut mit der Blaupause, was dann für alle hier dann hier gültig ist. Würdest du jetzt aus der Projektarbeit, jetzt aus deiner Beratungstätigkeit sagen, das ist richtig, oder findest du doch so ein paar Blaupausen, die du dann über alle eure Kunden legen kannst?
Es gibt auf jeden Fall Blaupausen, die man sehr gut auch über, ich sag mal, selbst Händler und Hersteller an der Stelle legen kann. Und das sind tatsächlich eher, ich sag jetzt mal, Ansätze, die es zu verfolgen gilt. Und das ist vor allen Dingen das Thema Kundenorientierung. Der Hersteller hat es da noch schwerer. Der hat nicht nur das Thema Kundenorientierung, sondern der hat auch noch das Thema Händler-Partner-Orientierung, die er sauber abbilden muss. Und Kern bei beidem ist eigentlich das Thema saubere Segmentierung. Wenn ich weiß, wie meine Händlerstrukturen sind, wie die Bedarfsstrukturen sind, wenn ich weiß, wie die Strukturen auf der Endkundenebene sind, dann kann ich anfangen, saubere Konzepte zu entwickeln. Dann kann ich entscheiden, welche Vertriebskanäle für welche Segmente relevant sind. Dann kann ich entscheiden, welche Services, welche Beratungselemente auch ob digital oder vielleicht auch analog, welche dort relevant sind. Also das Thema sauberes Segmentierungskonzept für die jeweiligen Wertschöpfungsstufen, das Thema Wissen über diese Wertschöpfungsstufen ausbauen, das ist wirklich was man ganz klar übertragen kann. Das gilt für B2C ganz genauso. Die sind da sogar schon viele, viele Schritte weiter. Es liegt aber auch daran, dass natürlich die Datenlage eine deutlich bessere ist. Das ist ganz klar so das, was ich wo hier Gemeinsamkeiten zu sehen und zu finden sind.
Dankeschön dafür. Und dann lasst uns vielleicht gleich noch mit dem zweiten Missverständnis hier dann auch aufräumen. Da bin ich mal gespannt, ob du meine Sicht dann auch teilst. Man redet ja oft so auch ein bisschen, wenn man sich überhaupt mit dem Großhandel beschäftigt, vielleicht so einem verstaubten Großhandel mit dem Gefühl, der hinkt weit hinter B2C her. Jetzt sehen wir ja in unserem B2B-Monitor, da verlinken wir auch in den Shownotes, sehen wir ja, dass die Online-Anteile zumindestens, die E-Commerce-Anteile ja im B2B-Handel größer sind als im B2C-Handel. Wie stufst du da den B2B-Handel ein in Deutschland, jetzt vielleicht im Vergleich zu B2C, aber vielleicht auch international in Deutschland? Da haben wir ja auch immer so das Gefühl, wir hinken so wahnsinnig hinterher. Ist das richtig oder falsch?
Man muss ja ganz klar sagen, also wenn ich über B2B-E-Commerce rede, ja, der ist natürlich deutlich größer als der B2C-E-Commerce. Das liegt aber auch daran, dass das Volumen im B2B-Handel oder im B2B, in der B2B-Branche so halt natürlich ganz grundsätzlich deutlich größer ist als im B2C. Was natürlich jetzt so den, ich sag mal, internationalen Vergleich angeht, muss man, finde ich, immer so ein bisschen vorsichtig sein. Zum einen dürfen wir nicht vergessen, dass Deutschland mit dem, ich sag mal, Konzept des Großhandels eher ein Exot ist. Diese Mehrstufigkeit gibt es in vielen anderen Ländern gar nicht. Somit ist natürlich hier schon die Vergleichsebene ein bisschen schwierig. Was man natürlich schon sagen muss, ist, dass wir in Deutschland, was das Thema Digitalisierung angeht, durchaus zurückhinken oder zurückliegen. Aber es sind dann tatsächlich auch nochmal Branchenunterschiede, die man sich bei der Frage anschauen muss. Es gibt durchaus Branchen, wo vor allen Dingen zum Beispiel auch Frankreich, um mal ein Beispiel zu nennen, unseren B2B-E-Commerce-Entwicklungen deutlich noch hinterherhängt. Dafür gibt es aber auch Bereiche oder Branchen in Frankreich, wo sie uns halt wiederum voraus sind. Also hier wäre ich einfach ein bisschen vorsichtig, was die Einschätzung angeht im Kontext des B2B-E-Commerce. Ganz grundsätzlich muss man aber halt eben schon sagen, dass wir uns in Deutschland einfach aufgrund dieser Mehrstufigkeit und der Relevanz der verschiedenen Wertschöpfungsstufen, wie zum Beispiel dem Großhandel, auch an der einen oder anderen Stelle halt schwer tun, diesen Online-Kanal in allen Belangen auch einfach zu akzeptieren. Da führt halt eben auch dieser Generationswechsel noch nicht dazu, dass das jetzt ein von heute auf morgen ist. Es ist ein Prozess und du hast ja gerade gesagt, ich habe die 5 Jahre mir zugetraut. Dabei bleibe ich mehr als das, wirst du heute nicht aus rausbekommen. Aber ich glaube einfach, dass diese Entwicklung trotz der ganzen Rahmenbedingungen aktuell Zeit brauchen wird. Und der analoge Kanal wird auch im B2C nicht verschwinden.
Manni, jetzt, ich möchte nicht sagen, wir sind schon auf der Zielgerade, aber wir blicken zumindest schon aufs Stadion mit unserem Lauf und wir haben noch gar nicht über KI gesprochen. Das müssen wir jetzt natürlich noch nachholen. Wir hatten, glaube ich, einen wirklich fulminanten Vortrag, tolle Keynote von Jörg Hirt von Rewe Digital auf der Faszination Handel, KI als Abrissbirne, die danach noch so richtig durch den Raum schwang. Wie würdest du KI und die Relevanz jetzt auch speziell für den B2B-Handel einstufen? Findest du das ein guter Begriff, guter Vergleich oder beurteilst du da KI doch ein bisschen anders?
Also ich hab ihn leider nicht eins zu eins gehört, diesen Satz oder diese Aussage. Da wird ja noch viel, viel mehr hintergesteckt haben als nur dieser Begriff KI ist eine Abrissbirne. Ich glaube, ich würde lieber wieder bei dem Begriff Brandbeschleuniger bleiben. Es ist ein Faktor, es ist ein Aspekt, der in der aktuellen Zeit halt eben bestimmte Entwicklungen massivst beschleunigt. Ich glaube auch, es ist aktuell der größte Faktor, also der mit dem größten Impact. Ich glaube aber letztendlich, und das habe ich auch schon, ich glaube, so vor 3 oder 4 Jahren gesagt, als das Thema KI, ich sag mal, zumindest auch im Handel noch eher in den Kinderschuhen gesteckt hat oder das erste Mal auf irgendwelchen Veranstaltungen das Thema mal auf der Agenda stand, da habe ich da schon gesagt, KI ist nichts anderes als ein Instrument. Ein weiteres Instrument, um Händler, aber auch Hersteller zu befähigen, einen besseren Job zu machen. Ganz, ganz klar. Und ich weiß, dass wir auch bei dem KI-Thema letztendlich wieder an den Punkt kommen, der dazu führt, dass Hausaufgaben gemacht werden müssen, vor allen Dingen, was das Thema Daten angeht. Und das Thema Daten ist ja wirklich auch so ein Herzensthema von mir. Auch das predige ich irgendwie gefühlt schon seit Jahren. Kriegt eure Daten in den Griff. Erst dann werdet ihr wirklich für die Zukunft gut aufgestellt sein. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt anschauen, anschauen, welche Entwicklungen im Kontext der Shopping-Agenten, KI-gestützten Shopping-Agenten passiert. Der Händler verliert ja letztendlich die Kontrolle über den Erstkontakt zum Kunden. Und das gilt auch für den Hersteller, wenn er Direktvertrieb macht. Und vor dem Hintergrund sehen wir ja, dass letztendlich keine oder das Thema zum Beispiel Usability im Online-Shop an Relevanz verliert, weil wenn ich einen Shopping-Agenten habe, dann gehe ich im Zweifel gar nicht mehr in den Online-Shop. Und dann muss ich halt als Händler, / Hersteller einfach dafür sorgen, dass meine Daten gut genug sind, dass die KI sie findet, dass sie letztendlich auch ausliest. Und wir kommen dann aus meiner Perspektive zum nächsten Thema. Daten sind natürlich an der Stelle durchaus austauschbar. Wenn ich dann auch wieder aus Handelsperspektive, aber auch aus Herstellerperspektive denke, dann komme ich halt sehr schnell zu dem Punkt, wie kann ich denn eigentlich mich noch differenzieren, wenn es eigentlich nur noch eine KI ist, die hier, ich sag mal, sehr stark kriterien- und datenorientiert Entscheidungen trifft für den jeweiligen Beschaffer. Und da kommt natürlich wieder das Thema Service, da kommt wieder das Thema Beratung und natürlich auch das Thema Marke ins Spiel. Deswegen bleibe ich dabei, KI ist ein Instrument, KI wird sehr, sehr viel verändern, aber wenn ich die Hausaufgaben richtig mache, dann kann ich hier natürlich auch wirklich gut profitieren. Und vielleicht noch ein etwas provokanterer Satz. Meine Perspektive ist, ich glaube, wir brauchen auch eine Abrissbirne. Ich glaube, die Marktbereinigung an manchen Stellen ist durchaus notwendig, um einfach auch ja sich den globalen Entwicklungen hier wieder für die wieder aufstellen zu können und auch wirklich mitwirken zu können. Wir müssen was tun in Deutschland. Wir dürfen hier den Anschluss nicht verlieren. Und ich befürchte leider, dass eine gewisse Marktbereinigung dafür notwendig ist.
Ja, wow, das war wieder herrlich fundiert und ganz klar in die Tiefe gebohrt, das Thema KI und was bedeutet das auch tatsächlich für den Handel. Da hast du das Thema Agentic Commerce ja hier angesprochen, hier dann nur in der Kürze der Zeit der Hinweis in den Shownotes. Die letzte ECC-Club-Studie beschäftigt sich genau mit dem Thema Agentic Assistant und Social Commerce. Da ist sehr, sehr viel drin, auch zum Nachlesen, wo man genau das sieht, was du ja skizziert hast, es verändert sich eben der Kundenkontakt, der Erstkontakt und damit kommt die Frage wieder auf den Prüfstand mit einem vielleicht anderem Ergebnis. Wie kommt denn der Kunde überhaupt zu mir und wer sich für KI als Abrissbirne im Detail interessiert? Auch da verlinken wir in den Shownotes den Besuch von Jörg Hirt an der Handelbar. Mit Blick auf die Uhr, die Abschlussfragen gehen immer in die nahe und in die etwas fernere Zukunft. Das Jahr ist noch frisch, Mailin. Wenn ich dich jetzt versuche zu zwingen, nur drei Tipps für einen B2B-Händler für dieses Jahr zu geben, was wäre das? Soll er schon sich mit Agentic Commerce beschäftigen?
Er sollte sich mit seinen Daten beschäftigen.
Daten, Nummer eins.
Das ist nur leider nichts Neues. Zwei habe ich noch. Ich würde nur gerne trotzdem ergänzen, pragmatisch nutzen. Ja, wir brauchen jetzt hier keine riesigen Datenprojekte und Daten um der Daten willen, sondern zielgerichtet und pragmatisch sich mit seinen Daten auseinandersetzen. Der zweite Punkt ist aus meiner Perspektive tatsächlich Service vor Sortiment. Es geht wirklich darum, die Relevanz als Händler zu stärken. Und das schaffe ich nur, wenn ich die richtigen Services zur richtigen Zeit an meine Kunden bringen kann. Deutlich wichtiger als, ich sag mal, die Sortimentsoptimierung bis ins kleinste Detail. Und der dritte ist auch sehr klar, nicht verzetteln, sondern priorisieren. Lieber weniger dafür richtig machen, als jetzt, ja, ich sag mal, als Nachzügler direkt auf den KI-Zug aufzuspringen.
Das waren also drei klare Tipps für 2026. Ich glaube, die darf man auch im Jahr 2027 folgende weiter dann im Blick behalten. Deswegen möchte ich meine Abschlussfrage nochmal in eine andere Richtung lenken. Ich denke, nicht nur der Handel wird sich ja verändert in den nächsten fünf Jahren, sondern eben auch die Handelsberatung. Wie glaubst du, wenn wir in 5 Jahren zusammensitzen, wird sich Handelsberatung und zurückblicken, wie wird sich dann Handelsberatung verändert haben? Auch da könnte man sich ja vorstellen, macht zukünftig alles die KI. Glaubst du nicht dran?
Doch, zum Teil. doch, glaube ich schon dran. Ich würde trotzdem das KI-Thema als letzten Aspekt an der Stelle aufgreifen wollen, weil ich glaube, wir haben ja auch in den letzten Jahren schon eine Veränderung der Handelsberatung oder der Beratung ganz grundsätzlich gesehen. Wir kommen viel mehr dahin, dass Berater Enabler der Organisationen, der Unternehmen, der Personen im Unternehmen sind und nicht mehr Erklärer. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt und der wird sich auch fortsetzen. Der wird sich auch deswegen fortsetzen, weil die Relevanz von der Verknüpfung von Unternehmensdaten, organisationsorientierten Daten, Marktdaten, externen Daten, diese Kombination noch viel, viel wichtiger wird. Nicht nur im Hinblick auf Benchmarking oder so etwas, sondern wirklich auch im Gesamtkontext, auch branchenübergreifend und natürlich vor allen Dingen auch global und nicht nur EU oder Deutschland fokussiert. Der dritte Punkt, den du ja gerade schon angesprochen hast, ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr viel mehr KI-gestützte Beratung geben. Ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir selber sind ja tatsächlich auch schon dabei, zumindest unsere Analysephasen auch KI-gestützt abzubilden. Wir selber sind da gerade dabei, ein entsprechendes Tool zu entwickeln. Also wir sehen selber schon, ja, welche Chancen und welche Mehrwerte da halt eben auch KI bietet. Und ich glaube schon, dass da sehr, sehr viel im Beratungsprozess auch durch eine KI unterstützt werden kann. Es ist so ein bisschen das gleiche Thema wie brauchen wir noch den Außendienstmitarbeiter, brauchen wir noch den stationären Handel oder auch die Frage, brauchen wir den Menschen noch in 3 bis 5 Jahren? Ich glaube ja. Ich glaube letztendlich ist es eher eine Unterstützung, die über KI erfolgen kann, weil Beratung und natürlich auch Handelsberatung, hast du ja explizit danach gefragt, hat ja auch wieder was mit People-Business zu tun, mit Vertrauen zu tun und ich glaube, dass das tatsächlich der Aspekt sein wird, den die KI, ja, wo die KI noch ein bisschen brauchen wird, gerade hier in Deutschland, um auf dem gleichen Vertrauenslevel zu sein, wie zum Beispiel du als Handelsexperte.
Dankeschön, Marlene. Es bleibt also spannend. Ich persönlich hoffe, dass ich mich auch in 5 Jahren dann mit dir und nicht mit deinem digitalen Avatar KI-basiert unterhalten darf. Heute vielen, vielen Dank für deine Insights. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und auf bald.
Das war die heutige Handelbar mit Marlene Schmelter, Geschäftsführerin von ECC Next, die mit viel Leidenschaft erfolgreich Digitalberatung für den B2B-Handel umsetzt. Für Großhändler und Hersteller. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Dann wird Julia Wolf bei uns sein, Teamlead Nationale Marktkommunikation bei DM. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast, liked uns auf den gängigen Plattformen und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Udetz.